In Jakobus 4, Vers 2 heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ihr Lieben, man soll alles Mögliche über diese Kirche sagen dürfen, aber nicht das. Man mag über uns sagen, oh, ich habe schon organisiertere Kirchen gesehen. Man mag über uns sagen, es gibt sogar Kirchen, die haben noch schönere Gebäude als die Ekklesia-Gemeinde Braunschweig. Ja? Es mag sogar sein, ich habe schon Kirchen gesehen, da gibt es noch mehr intelligente Leute und ich habe auch schon klügere Pastoren gesehen als euren. Das mag alles sein, aber eins möchte ich, dass man nicht über uns sagen kann. Hey, sie hatten nicht, weil sie nicht darum gebeten haben. Und sie haben sich mit zu wenig zufrieden gegeben irgendwo in ihrem Leben. Hey, ich wünsche mir, dass man das nicht über mich sagen kann. Ich wünsche mir, dass auf meinem Grabstein irgendwann steht, er hatte viel mehr, als man ihm zugetraut hätte, weil er darum gebeten hat. Viel mehr, als seinen Talenten und Gaben angemessen gewesen war, hat er gehabt, weil er darum gebeten hat. Möchtest du auch so ein Leben führen? Wollen wir in 2024 so leben? Wollen wir größer glauben? Wollen wir mal weit zielen als Kirche und sagen, Herr, wir wollen alles dafür tun, dass du nicht anders kannst, als zu sagen, die segne ich, die sind so verrückt im Glauben, ich kann ja gar nicht anders. Also was denken die Leute sonst über mich, wenn die sich so benehmen und dann mache ich nichts? Das kann man doch nicht, das kann man nicht tun, das kann man nicht zulassen. Ja? So möchte ich gerne leben, so möchte ich, dass wir als Kirche sind. Und das ist auch eigentlich das, worum es heute in der Predigt geht. Ich will dir sagen, ergreife dein Erbe. Ergreife dein Erbe. Und wir lesen zusammen 2. Könige 2 und ich glaube, es ist der Vers 9. Und der sollte jetzt gleich angezeigt werden, denn ich kann ihn noch nicht auswendig. Aber ich gelobe Besserung. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sagte Elia zu Elisa. Altes Testament hier. Bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Und Elisa sagt sich, aha, meine Zeit ist gekommen. Und er sagt, dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werde. Da sagte er, jetzt wieder Elia, oh, du hast Schweres erbeten. Aber wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird dir das gegeben werden. Wenn aber nicht, dann wird es dir nicht gegeben werden. Ich erkläre ganz kurz mal, worum es geht. Ich weiß, so in pfingstlich-charismatischen Kreisen wird dieser Bibelvers immer gerne so verstanden, dass Elisa wollte doppelt so viel wie Elia. Und interessanterweise, es gibt Ausleger, die sagen, er hat sogar doppelt so viel bekommen. Denn tatsächlich hat Elisa genau doppelt so viele Wunder getan wie Elia. Elia hat 7 Wunder getan und Elisa 14. Und eins hat er davon sogar noch getan, als er schon tot war. Da lag er einfach nur in so einem Höhlengrab und dann sollte jemand anders beerdigt werden. Die Feinde kamen, dann hat man diesen anderen Toten in das Grab von Elia geworfen. Der ist auf die Knochen von Elia getroffen und er hat angefangen wieder zu leben, zu atmen und konnte gleich mit gegen die Feinde kämpfen. Na, hat er glaube ich nicht, aber versteh mal, wow, also bis in das Grab von Elisa hinein hat Gott seine Anfrage beantwortet. Das finde ich total faszinierend. Aber das ist gar nicht das, worum es hier geht. In dem Moment, wo Elisa sagt, gib mir den zweifachen Anteil von deinem Geist, da fordert er sein Erbe ein. Denn das war das Erbrecht in Israel. Der erstgeborene Sohn hat den doppelten Anteil von den anderen Söhnen bekommen. Und das sagt hier Elisa, er sagt, hey, ich will dein Erbe antreten. Ich will dein Nachfolger sein. Ich will der prophetische Leiter für das Volk sein, der du bis hierhin gewesen bist. Und ich frage mich so, worum bittest du? Und mit welcher Haltung bittest du? Wir hatten ja neulich diese ganze australische Gang von Pastoren hier. Und der eine ist Richard, ein sehr lustiger Mann. Und der hat uns eine Geschichte erzählt. Der hat da schon in der Kirche gearbeitet, in Melbourne, war da irgendwo angestellt. Und dann hat Gott zu ihm gesprochen, hey, du sollst auch eine Kirche gründen. Und dann hat er gesagt, okay, sie haben das alles durchdacht als Familie und er hat ein Jahr dazu gefunden. Und dann wussten sie, wir brauchen jetzt ein Übergangsjahr, wo ich nochmal woanders arbeite, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen, damit dann auch diese Gründung möglich sein wird. Und dann hatte er irgendeinen Bekannten, ein Freund, der war auch Christ und der war ziemlich wohlhabend und hat eine große Firma gehabt. Und der sagt zu ihm: Richard, ich habe gehört, du suchst jetzt einen Job. Lass uns doch mal in der Stadt treffen, eine Runde im Park spazieren gehen und wir reden mal darüber, ob du nicht für mich arbeiten könntest. Und dann haben sie sich getroffen, gehen im Park spazieren und irgendwann sagt ihm sein Freund so: Weißt du, Richard, du bist so ein richtig extrovertierter Typ, du lächelst immer, die Menschen lieben dich. Wie wär's, wenn du im Marketing für mich arbeiten würdest? Und Richard dachte sich, das ist genau das Richtige für mich. Und sagte: Ey, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und dann sagt sein Freund: Richard, jetzt habe ich aber eine Frage an dich. Was möchtest du verdienen in diesem Jahr, wo du für mich arbeitest? Eine tolle Frage, oder? Hat dich das dein Chef auch jetzt nochmal gefragt am Ende vom Jahr? Guter Mann, was möchtest du? Heiko, hast du deine Leute gefragt? Was wollt ihr alle verdienen? Vielleicht lieber nicht, ne? Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Aber er hat so gemacht und Richard hatte nicht gleich eine Antwort, also hat er ihn nach Hause geschickt, hat gesagt: Komm, du hast eine Woche Zeit, red mit deiner Frau, macht euch mal Gedanken, was ihr braucht und dann, was ihr wollt, dann treffen wir uns in einer Woche wieder und du sagst mir, was du verdienen möchtest. Eine Woche verging, zwischendrin haben Richard und Helen sich hingesetzt, sie ist die Frau der Zahlen, hat den Laptop aufgemacht, alles angeguckt, was die Ausgaben sind, was man braucht, was die Kinder kosten und hat dann irgendwann so gesagt: Also, wir brauchen 40.000 australische Dollar zum Leben. Und dann haben sie gesagt: Okay, das ist, was wir brauchen, aber ein bisschen mehr wäre ja auch gut. Also haben sie sich gesagt: Wir werden ihn fragen, Mensch, wärst du nicht bereit, dem Richard 45.000 australische Dollar für ein Jahr zu bezahlen? Und so kam dieser Tag, wo sie wieder miteinander spazieren gehen wollten, treffen sich wieder im Park, laufen miteinander und irgendwann kam die Frage: Richard, was möchtest du denn jetzt verdienen, wenn du für mich arbeitest? Und Richard sagt: Hey, ich glaube, 45.000 australische Dollar wäre eine richtig starke Hausnummer. Und der Mann wird ein bisschen einsilbig, guckt auf den Boden und Richard denkt sich schon: Oh nein, ich war viel zu dreist, was mache ich nur? Ich bin doch überhaupt nicht, habe das gar nicht gelernt, weiß doch gar nicht, was ich tue, das darf ich doch nicht machen. Naja, irgendwann guckt er wieder hoch, schaut ihn an und sagt: Okay, Richard, wir machen das so. Es wäre richtig gut, wenn du jetzt direkt in die Firma fährst, mit meiner Sekretärin sprichst, dass sie den Vertrag entsprechend fertig macht. Richard schwebt aus dem Park auf Wolke 7, er dankt sich: Ich habe alles bekommen, was ich wollte, sogar noch mehr, als ich brauche. Wir werden richtig Kohle verdienen. Dann kommt er zu der Sekretärin ins Büro und sie guckt ihn an und sie wusste natürlich Bescheid. Sagt: Na, was darf ich in den Vertrag schreiben? Und er sagt: Schreib mal 45.000. Und sie fragt nochmal nach: Was hast du gesagt? 45.000? Oh ja. Und sie sagt ihm: Weißt du was? Ich weiß zufällig ganz genau, dass der Chef bereit gewesen wäre, dir 90.000 Dollar für dieses Jahr zu bezahlen. Das Doppelte von dem, was er sich erbeten hatte. Hey, und er hat so diese Geschichte gebraucht, um uns zu sagen: Lasst uns nie wieder zu kurz springen. Verstehst du? Gott kann von alleine sagen: Hey, das ist mehr, als du verkraftest. Aber von unserer Haltung, von dem, worauf wir zielen, von unserem Gebet, von unserem Hunger nach Gott, wollen wir doch nicht klein denken. Amen. Amen. Und das dürfen wir von Elisa lernen. Ich meine, das ist so krass. Diese Geschichte, die ich vorgelesen habe, das spielt an dem Tag, als Gott Elia in den Himmel geholt hat. Elia war einer von den wenigen Menschen, der eine Himmelfahrt erleben durfte, ziemlich genau so wie Jesus später. Das ist faszinierend. Der wurde mit einer feurigen Kutsche abgeholt. Und das ist so spannend, wie diese Geschichte so beschrieben wird. Ja, an diesem Tag irgendwie, jeder wusste schon Bescheid. Das ist der Tag, wo Elia in den Himmel geholt wird, weil jeder Prophet war. Elia war ein Prophet, der wusste es. Elisa war ein Prophetenschüler, der wusste es auch. Dann gab es noch so eine ganze Gruppe von Bibelschülern in einer Stadt und in noch einer Stadt. Die wussten auch alle Bescheid. Zu allen hatte Gott schon gesprochen. Heute ist es soweit. Elia fährt zurück in den Himmel. Aber Elisa, der wusste noch mehr. Und das ist so wichtig, weil ihn hatte Elia irgendwann mal berufen. Keine Ahnung, wie lange das her ist. Da ist Elisa auf dem Feld unterwegs gewesen. Das heißt so, dass sie mit 12 Ochsen gespannen das Feld gepflügt haben. Ja, 12 Traktoren. Und Elisa irgendwie als der Chef ist auf dem letzten Traktoren gesessen und hat dann mit das Feld gepflügt. Und dann kommt plötzlich diese wilde, bärtige Gestalt, ja, auf ihn zu und wirft ihm diesen Secondhand-Hipster-Mantel über die Schultern. Und Elisa guckt sich um und denkt sich, was ist denn jetzt los? Wer war das? Ja, war das irgendwie Tom Hanks aus Castaway? Nein, ich glaube, das war Elia, der Prophet. Den kannte irgendwie jeder. Ja, der war einerseits, wusste jeder, der, durch den spricht Gott, aber andererseits war er der Erzfeind vom König. Also Elia, der war in aller Munde damals. Und Elisa, er versteht, was da mit ihm gemacht wurde. Hey, Elia, er wirft seinen Mantel über mich. Das bedeutet, er ruft mich in seine Nachfolge. Er sagt zu mir, das, was auf mir liegt, die Kraft Gottes, die auf mir liegt, die soll auch auf dir liegen. So wie Gott zu mir geredet hat, so will er auch zu dir reden. So wie Gott durch mich vor Königen gestanden und geredet hat, will er auch durch dich zu Königen reden. Das wusste Elisa. Und ich liebe Elisas Reaktion. Er geht zurück zu seinem Ochsengespann, zerlegt dieses ganze Ding, macht ein Feuer damit, schlachtet die Ochsen und bringt Gott ein Opfer. Und er lässt sein altes Leben hinter sich und folgt Elia nach, um von ihm zu lernen. Aber Elisa, er wusste eben, was Elia zu ihm gesagt hatte. Du wirst mein Nachfolger werden. Und Elisa, er war absolut nicht bereit, von Elias Seite zu weichen, bis sich diese Vorhersage erfüllt hat. Hey, wenn heute dein letzter Tag auf dieser Erde ist, Elia, dann ist heute mein erster Tag als Prophet. Wenn du gehst, dann bin ich im Kommen. Wenn die Gegenwart Gottes jetzt irgendwie dich verlässt, dann wird sie auf mich kommen und ich werde nicht verschwinden, bis sich das erfüllt hat. Und das ist so cool, wie das auch beschrieben wird. Denn es scheint so, als ob Elia den Elisa nur loswerden will an diesem Tag. Ja? Er will ihn irgendwie nur loswerden, ohne ihm das zu geben, was ihm doch zusteht. So scheint es jedenfalls. Wir lesen das zum Beispiel in Vers 2. 2. Könige 2, Vers 2. Das ist der erste Vers. Da sagt Elia zu Elisa, ich gucke, ob es kommt, aber sonst habe ich es hier auch. Da sagte Elia zu Elisa, bleib doch hier, denn Jahwe schickt mich nach Bethel. Doch Elisa erwiderte, so wahr Jahwe lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. So gingen sie nach Bethel hinab. Elia hat den Plan, ich gehe alleine nach Bethel. Aber Elisa sagt, no way, ich bin dabei. Ich warte da noch auf etwas. Da ist noch ein Erbe, das ich antreten möchte. Und ich werde nicht von deiner Seite weichen, bis dieses Erbe zu mir gekommen ist. Und es geht direkt weiter. Der nächste Vers, 2. Könige 2, Vers 4, wieder ganz ähnlich. Wieder, Gott redet zu Elia, jetzt gehst du an den nächsten Ort. Da sagte Elia noch einmal zu ihm, Elisa, bleib doch hier, denn Jahwe schickt mich nach Jericho. Und jetzt könnt ihr schon mitsagen mit Elisa. Doch Elisa erwiderte, so wahr Jahwe lebt und so wahr du lebst, ich verlass dich nicht. So, mancher von uns Ehepartner muss das hier nochmal sagen, ich verlass dich nicht. Okay. Und sie kamen nach Jericho. Und dann gibt es noch einen dritten Vers, Elia versucht es nochmal, aber Elisa sagt immer wieder, no way. Vers 6, da sagte Elia noch einmal zu ihm, bleib doch hier, denn jetzt schickt Jahwe mich an den Jordan. Das ist auch interessant, wie so Propheten geführt werden. Okay, geh nach Bethel, geh nach Jericho, geh zum Jordan. Doch Elisa erwiderte, so wahr Jahwe lebt und so wahr du lebst. Und alle sagen, ich verlass dich nicht. So gingen beide miteinander. Elisa konntest du einfach nicht loswerden. Weißt du, Elisa war wie dieser eine Freund, ich habe das schon neulich in einer anderen Predigt gesagt, der immer in den falschen Momenten da ist. Du willst auf Toilette gehen, er ist da. Du willst deine Freundin küssen, er ist da. Ja? Du willst dich umziehen, er steht da. Hallo, ich möchte jetzt, keine Ahnung. Es gibt so Leute, die irgendwie nicht wissen, wo sie hingehören. Ne? So ein bisschen wirkt das hier wie bei Elisa, dass Elia ihm sagt, hör mal zu, jetzt ist es gleich soweit. Mein himmlischer Bus kommt mich abholen. Das ist so ein ganz persönlicher Gottmoment. Elisa, jetzt wäre es langsam Zeit, dass du verschwinden würdest. Und Elisa sagt, nein, ich bin ganz gespannt, was da wohl kommen wird. Wir gehen beide. Das erinnert mich an meine Uroma Elise. Meine Uroma Elise hatte eine Tochter, also die hatte mehrere Töchter, aber sie hatte eine Tochter, die hat geheiratet und meine Uroma Elise hat es geschafft, ihre Tochter und ihren Mann zu nötigen, sie mit in die Flitterwochen zu nehmen. Ehe-Tipp Nummer 1, mach das nicht. Aber Oma Elise ist dabei nicht stehen geblieben. Oma Elise hatte ihren Mann früh verloren. Ich nehme mal an, es lag daran. Deswegen schlief sie nicht gern alleine. Ich weiß, dass meine Mama früher mit ihr in einem Zimmer schlafen musste, weil sie nicht so gern alleine war. Und so hat sie das junge Ehepaar genötigt, dass sie bei ihnen im Zimmer schlafen durfte sogar. In den Hotels in Italien. Oma Elise war überall, wo sie nicht hätte sein sollen. Ja? Aber natürlich war Oma Elise eine heilige christliche Frau. Und deswegen musste natürlich ihre Tochter bei ihr im Bett schlafen und der frisch vermählte Bräutigam musste im selben Zimmer an der Wand in einem Einzelbett schlafen. So war's. Und dann hat sich dann meine Großtante gedacht, naja, das kann ich jetzt irgendwie auch nicht mehr so hinnehmen, wenigstens kuscheln. Und sie hat sich ganz still verhalten, schon so getan, als ob sie schläft, dann immer hingehört. Ist jetzt meine Mama schon eingeschlafen? Irgendwann hört sie die ältere Dame nebenan. Keine Ahnung, wie sich ältere Damen anhören, wenn sie schlafen. Aber jedenfalls hat sie irgendwann gedacht, okay, sie ist eingeschlafen, langsam vorsichtig die Decke weggelegt, aus dem Bett gekrabbelt, es hat zum Glück nichts gequietscht, sich rübergeschlichen zu ihrem Bräutigam, hat sich einfach nur zu ihm unter die Bettdecke gelegt. Aber was soll ich sagen? Oma Elise schlief nicht nur gerne mit anderen in einem Zimmer, sie hatte auch einen sehr leichten Schlaf. Und sie hat direkt wahrgenommen, da ist irgendwas passiert. Sie steht auf, macht das Licht an, sieht die beiden, das Ehepaar, gemeinsam in einem Bett liegen und fängt an zu schreien als christliche heilige Frau. Sodom und Gomorra! Sodom und Gomorra! Das muss ich dir übersetzen, du bist nicht so aufgewachsen wie ich, du kennst das nicht mehr. Das bedeutet so viel wie Sünde, Sünde, ja? Sin City, das war ja Sodom und Gomorra im Alten Testament. Und ich meine, sie ist sogar noch auf den Flur rausgelaufen und hat weitergeschrien. Aber, also in meiner Familiengeschichte gibt es wirklich diese seltsamen Geschichten. Aber so ungefähr muss sich Elia mit Elisa gefühlt haben. Geh doch. Nein. Ich erwarte noch etwas. Weißt du, ich glaube, dass Elia an einem bestimmten Punkt in dieser Geschichte schon Angst hatte, dass Elisa ihn in den Himmel begleiten würde. Ja? Also und ich stelle mir so vor, wie dann Gott mit dem Erzengel Gabriel irgendwann da steht und sie sehen die himmlische Kutsche kommen. Das ist natürlich ein bisschen anders zu sehen, aber egal. Sehen die himmlische Kutsche kommen und dann sind da plötzlich zwei Personen statt einer. Und Gott sagt zu Gabriel, hör mal, habe ich irgendwie unklare Anweisungen gegeben? Ich habe dir gesagt, hol einen. Elia, warum ist da noch einer dabei? Ja, sagt der Gabriel, weißt du, das ist der Elisa. Der ist wirklich hartnäckig. Der ist wirklich schwer loszuwerden. Wir haben alles versucht, jetzt ist er immer noch da. Ja, was machen wir dann? Aber Gott sei Dank kam es nicht so weit, denn Elia war schlau und sagte, okay, Elisa, da du ja nicht gehst, was kann ich für dich tun, bevor ich gehe? Was kann ich tun, damit du mich in Ruhe lässt? Ja? Und dann sagt Elisa, hey, den doppelten Anteil von deinem Geist. Mit anderen Worten, du hast mir etwas versprochen. Und Gott hat mir etwas durch dich versprochen. Und jetzt will ich, dass es sich einlöst. Ich lasse dich nicht davonkommen in die Ewigkeit, ja, bevor du mir nicht gegeben hast, was ihr mir versprochen habt. Und was ist das für eine geniale Haltung, so an seinem Erbe zu kleben, so sehr das haben zu wollen, was Gott durch uns in dieser Welt tun möchte, so sehr den Geist Gottes haben zu wollen. Denn das ist ja letztlich dieses Erbe, um das es hier geht. Das ist der Geist Gottes, ja, der Geist Gottes. Und Elisa, er bleibt einfach dran. Und dann sagt ihm Elia, okay, pass auf, wenn du siehst, wie ich weggenommen werde, du gehst ja sowieso nicht, dann wirst du es bekommen, sonst nicht. Und ich finde das genial, Elia, der hat sein Erbe gepackt, der war nicht bereit, das loszulassen, der war nicht bereit, darauf zu verzichten. Ich weiß nicht, wie dir das mit deinem Erbe geht, ja? Oder wie manche Menschen mit ihrem Erbe umgehen. Ich habe gelesen, Karl Lagerfeld, der hat irgendwie den Großteil seines Erbes seiner Katze vermacht. Irgendeine andere Berühmtheit hat ihrem Hund alles vererbt, ja. Ein bisschen schöner fand ich irgendein amerikanischer Comedian, er hat sein Erbe bei einem Blumenhandel angelegt und seitdem bekommt seine Frau bis zum Ende ihres Lebens jeden Tag eine Rose. Aber das fand ich schön. Das wäre jetzt ein besserer Ehetipp als das mit der Oma und den Flitterwochen. Nur so nebenbei. Aber Elia sagte auf jeden Fall, Freunde, wenn ich eingetragen bin, im Testament, dann tauche ich auch auf, dann hole ich es mir auch. und ich bin bereit, jedes Hindernis zu verzichten, zu überwinden, was ich dafür überwinden muss. Und Elisa musste einige Hindernisse überwinden. Das finde ich stark. Weißt du, Elia, der wollte sein himmlisches Erbe mehr als sein irdisches Erbe. Denn das müssen wir wissen. Elia, ich verwechsel die wahrscheinlich gerade ständig und ihr merkt das und ich nicht. Das passiert mir immer, wenn ich so eine Predigt mache über die beiden. Aber pass auf, Elia ist derjenige, der eigentlich ein einfacher Mann war. Der kam wahrscheinlich eher aus der Unterschicht des Volkes, hatte wahrscheinlich nicht besonders viel. Aber Elisa war ein reicher Mann. Hey, wenn da jemand mit 12 Gespannen auf seinem Feld pflügt, dann weißt du, das war, die hatten Angestellte, die hatten eine Farm und das war nicht unsere kleine Farm, ja, das war irgendeine große Farm. Hey, die hatten Kohle, die waren angesehen, die hat man wahrscheinlich um Rat gefragt, die hat man um Spenden gefragt, die standen im Fußballstadion, hatten die ihre Bandenwerbung, ja, irgendwie hier, der Familienname war da drauf, auf den Bussen, ne, im Ort, da fuhren, da stand irgendwie hier Farmer, was weiß ich, Müller XY, so, ey, die waren angesehen. Und jetzt war aber Elisa so, dass er sagte, hey, ich bin bereit, auf das alles zu verzichten, weil ich Gott noch mehr will. Und ein paar Kapitel später ist er mit seiner Bibelschule da zusammen und die haben alle Hunger und weil sie so wenig Kohle haben und keine Vorräte, geht irgendwer los in den Wald, sammelt ein paar Wurzeln, wirft die in den Topf, brät was da draus, die essen das und sie sterben fast alle an einer Vergiftung. Nur durch ein Wunder, das durch Elisa geschieht, werden die gerettet. Und die sagen an diesem Tag, da war der Tod im Topf. Da kommt das Sprichwort übrigens her. Der Tod im Topf. Und das finde ich so spannend. Elisa sagte, lieber den Tod im Topf als seinen geistlichen Tod. Ich will mein Erbe und da bin ich bereit, auf Dinge zu verzichten. Aber Elisa, er war auch bereit, dann an seinem Erbe dran zu bleiben, wenn sein geistlicher Vater komisch wurde. Und die Ausleger sind schon ein bisschen verwirrt, was mit Elia los ist hier in diesem Moment. Warum will der eigentlich Elisa ständig loswerden? Oder könntest du jetzt noch sagen, naja, das hat alles ganz andere Gründe. Der wollte ihn sozusagen testen. Der wollte irgendwie gerade diesen Glauben und dieses Dranbleiben, diese Ausdauer wollte er in ihm hervorrufen. Mag sein. Aber spätestens so diese letzte Aussage von Elia, für die habe ich kein Verständnis. Da sagt er, hey, du hast Schweres erbeten. Ich weiß nicht, ob das so sein wird. Wenn du siehst, wie ich in den Himmel aufgenommen werde, dann wird's kommen. Wenn nicht, dann nicht. Das verstehe ich nicht, weil ich die ganze Geschichte gelesen habe. Weißt du, Elia hatte auf dem Berg Sinai, also da, wo Mose die erste große Gottesbegegnung hatte, mit dem Volk gemeinsam, da hatte Elia auch eine Gottesbegegnung. Er durfte Gott so sehen, eigentlich schon fast von Angesicht wie Mose, nur sein Gesicht war noch verhüllt und die Gegenwart Gottes zog an ihm vorbei. Und dann hat Gott zu ihm geredet, klarer geht's nicht. 3 Aufgaben habe ich für dich und eine davon lautet, salbe Elisa zu deinem Nachfolger als Prophet. Also klarer kannst du nicht reden, wenn du Gott bist. Und intensiver kann die Gottesbegegnung nicht sein. Also wie kommt Elia dazu zu sagen, na, ich weiß nicht so genau. Aber weißt du was? Das war Elisa jedenfalls völlig egal. Und weißt du, das sollte auch dir egal sein. Soll ich dir was sagen? Selbst die Menschen, die dich zum Glauben geführt haben, selbst deine geistlichen Väter und Mütter, die können wirklich auch dunkle Momente haben. Die können Momente haben, wo sie zweifeln, Momente haben, wo sie von Verletzungen in die Knie gezwungen werden. Die können sogar vom Glauben abfallen. Die können vielleicht sogar anfangen, ganz komische Dinge zu glauben und zu lehren. Aber wie wäre es, wenn wir sagen, es ist völlig egal. Herr, ich bleibe an dir dran, weil ich nicht Menschen folge, sondern dir. Ich ehre die Menschen, die mich vorangebracht haben. Ich ehre die Menschen, die mich geprägt haben. Aber folgen tue ich dir. Ihr Lieben, es ist auch so wichtig hier in dieser Kirche. Ihr dürft nicht mir folgen. Also folgt mir als Leiter, aber macht mich nicht zu eurem Messias. Auch niemand in unserem Leitungsteam. Wir sind alle Menschen. Um wen es geht, das ist Jesus, dem folgen wir. Wir suchen Gottes Gegenwart. Wir suchen unser geistliches Erbe. Und selbst wenn Menschen, die Großes vollbracht haben, komisch werden, wollen wir trotzdem an Gott dranbleiben. Amen.
Amen.
Amen. Und Elisa... Das ist für euch ein bisschen lustiger so, ne? Der wollte sein prophetisches Erbe sogar dann, als es ein richtig schwieriges Erbe war. Und uns muss einfach mal klar sein, in welcher Zeit Elia und Elisa gelebt haben. Und das war eigentlich die dunkelste Zeit, die es in Israel gegeben hat. Weißt du, bevor Elia auftritt, wird ein Mann König, der heißt Omri. Omri, also so musst du dein Kind nicht nennen, aber ich finde es ganz lustig. Omri. Und über diesen König wird direkt gesagt, das war der schlechteste, bösartigste, gottloseste König, der jemals existiert hat. Dieser Omri, er stirbt dann, wird gar nicht viel über ihn gesagt, und dann kommt sein Sohn auf den Thron und er heißt Ahab. Und dann wird über Ahab gesagt, das ist der schlechteste, bösartigste, gottloseste König aller Zeiten. Ey, bitte, in zwei Generationen hast du zweimal den schlechtesten, ja? Weiß ich nicht, das ist wie, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, wie Hitler und Stalin in einem Land. Aber tatsächlich hatte es was davon. Genozide, Menschen, die umgebracht wurden in Scharen und so weiter. Das war richtig dramatisch. Und in dieser Zeit haben Elia und Elisa gewirkt. Und es gibt mal so eine Begegnung zwischen Ahab und Elia, dem Lehrer von Elisa, ja. Und Ahab, er checkt, das ist Elia, der hier vor mir steht. Und er schreit, hast du mich gefunden? Mein Feind! Wow, also so angesehen war das, ein Prophet des Herrn zu sein in dieser Zeit. Es gibt eine andere Begegnung, da tritt der Prophet Micha auf, auch wieder mit Ahab. Und der Ahab, der sagt dann zu seinem anderen Königskumpel, nö, das mag ich gar nicht, diesen Propheten Micha. Der sagt immer, was ich gar nicht hören will. Also ein bisschen wie Prinz John in diesem Zeichentrickfilm, kennt ihr das noch von Disney? Elia und Elisa lebten in einer Zeit, wo die Könige erwarten, dass du genau das prophezeist, was sie hören wollen. Dass du ihre Staatsräson förderst. Ja? Ey, das war die Zeit, in der sie lebten. Aber dann war ja noch was Besseres. Der Ahab war auch noch verheiratet und seine Frau war noch bösartiger als er selber. Nein, das ist nicht immer so, aber manchmal. Ja? Und diese Frau, sie hieß Isebel und die war eine ausländische Königstochter und eigentlich auch so etwas wie eine Hohepriesterin wahrscheinlich. Und die hat den Baalskult im Nordreich, Israel war damals geteilt in den Nord- und Südreich, hat diesen Baalskult im Nordreich eingeführt. Und ihr Lieblingshobby war, Propheten Jahwes, des wahren Gottes der Bibel, über die Klinge springen zu lassen. Die haben sich schon in irgendwelchen Höhlen versteckt. Viele waren schon gestorben und ausradiert. Hey, das war die Zeit, in der Elisa berufen wurde. Und trotzdem sagt er, ich will mein Erbe. Ich will diese Berufung antreten. Sind wir auch so in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir sagen, Herr, wir wollen das, was du für uns hast auf dieser Erde. Wir wollen die Bestimmung leben, die du uns gegeben hast. Wir wollen deine Gegenwart suchen, so wie Elisa sie gesucht hat. Wir wollen auf unserem Erbe bestehen. Und das Zweite ist, wir wollen unser Erbe auch einsetzen. Wir wollen es riskieren. Es gibt so viele Leute, die erben irgendetwas, aber die tun nichts damit, außer irgendwie auf der faulen Haut liegen. Aber wir wollen unser Erbe, den Heiligen Geist, einsetzen. Wir wollen die Kraft, die Gott uns gegeben hat als Kirche und als Einzelne, die Bestimmung, die er uns gegeben hat, wir wollen sie ausleben. Amen. Und das finde ich auch so genial. Elia war dann im Himmel und diese feurige Kutsche war so nah an Elisa vorbeigerauscht, dass ihm noch die Augenbrauen fast verbrannt werden. Ne? Und dann hebt sie ab und dann in diesem Moment fällt der Mantel von Elias Schultern ab und er segelt auf den Boden direkt vor Elisa. Und Elisa versteht schon, was das bedeutet, ja. Mein Lehrer ist im Himmel, aber seine Kraft, die Gegenwart Gottes, ist immer noch hier auf dieser Erde. Denn dafür stand dieser Mantel. Es gibt mehrere Stellen im Alten Testament, wo es heißt, der Geist Gottes bekleidete irgendwen wie so ein Mantel, ja, wie ein Mantel. Und deswegen stand dieser Mantel für die prophetische Berufung, für die Kraft, auch für die Gegenwart des Heiligen Geistes in Elias Leben. Und Elisa, er nimmt diesen Mantel und er weiß noch nicht so richtig, okay, habe ich jetzt diese Kraft schon? Ist die schon angeschaltet? Ist der Hebel schon umgelegt? Also darf ich jetzt auch? Und ich liebe es, wie er es rausfindet. Er geht zum Jordan und sagt sich, ich habe den Mantel, ich habe den Fluss. Was hat Elia doch gleich gemacht? Aufs Wasser gehauen und er hat sich geteilt. Und er denkt sich, das mache ich auch. Und weißt du, das müssen wir auch neu lernen in unseren Kirchen, dass Menschen, die noch jünger im Glauben sind, von anderen Menschen, die schon weiter im Glauben sind und die auch von Gott etwas bekommen haben, andere Menschen zu prägen, ja, die eine Berufung wirklich haben und eine Befähigung, auch geistliche Eltern zu sein, das müssen wir schon lernen, einfach Dinge zu machen, die die auch gemacht haben. Und ja, du wirst auch deinen eigenen Stil entwickeln und wir wollen nicht kopieren, ich weiß. Aber soll ich dir was sagen? Wir Deutschen sind die schlechtesten Jüngermacher der ganzen Welt. Weil wir Deutschen stehen immer alle, oh, ich weiß nicht, ich will erst mal gucken, was der Herr zu mir spricht. Und ich muss persönlich doch mal eine extra Einladung bekommen. Weißt du, in vielen Ländern, in Asien, Afrika, Südamerika, die Leute machen einfach genau das, was ihnen ihre Leiter vorleben. Klar, das kann auch ins Auge gehen, wenn die Mist vorleben, das weiß ich auch. Aber es führt auch dazu, dass ganz viele einfach in ihre Berufung reinkommen, weil sie einfach machen. Weil sie einfach machen. Und ich glaube, das ist auch eine Botschaft für den einen oder anderen. Du bist nicht zu klug, um nicht auch einfach andere geistliche Leiter auch mal zu kopieren und einfach mal zu lernen von ihnen. Und dann nimmt Elisa diesen Mantel, er haut auf das Wasser und dann liebe ich, was er ruft. Er schreit: Wo ist Jahwe, der Gott Elias? Mit anderen Worten, hier bin ich und ich will dasselbe. Ich hau jetzt hier auch drauf. Wo bist du, Gott? Weißt du, das war der Schrei von Elisa. Und ich frage mich, was ist der Schrei deines Lebens? Schreit dein Leben danach, dass du sagst, Gott, ich erwarte, dass du durch mich auch Dinge tust. Ich erwarte, dass du auch mit mir bist. Ich erwarte, dass du meine Schritte auch segnest. Ich glaube, dass ich ein Gesegneter des Herrn bin. Ich glaube, dass ich ein Erstgeborener Gottes bin. Weißt du das, dass es im neuen Bund nur noch Erstgeborene gibt? Es gibt nur noch Erbberechtigte. Und nein, wir haben nicht alle dieselbe Begabung, nicht alle dieselbe Berufung, nicht alle dieselbe geistliche Gabe. Und wenn wir uns ausstrecken nach Gaben der Heilungen, nach Prophetie, Worten der Weisheit, Worten der Erkenntnis, dann kann es sein, dass Gott auch direkt die Person neben dir benutzt. Egal, das ist unser Sieg, es ist unser Team. Wenn wir jemanden im Team haben, der Tore schießen kann, ist das gut für uns. Du musst nicht eifersüchtig sein, du musst ihn nicht weghauen. Das ist gut, wir brauchen das. Und hoffentlich tun die, die nach uns kommen, mehr als wir getan haben. Hey, es gibt so viel Dunkelheit auch in diesem Land. Es gibt so viel zu tun. Es müssen so viele Kirchen gegründet werden. Es muss so viel Geld in die Mission gespendet werden. Es braucht so viel Kleingruppenleiter. Es braucht so viel überzeugende Christen in den unterschiedlichen Bereichen unserer Gesellschaft. Es braucht Handwerker, die Christen sind. Es braucht Professoren, die Christen sind. Es braucht in allen Firmen Menschen, die auch ihren Glauben dort mit reinnehmen, die mit Menschen beten an ihrem Arbeitsplatz, die einfach mal etwas wagen, die einfach mal ihr Erbe riskieren. Menschen, die im Gebet Gott suchen und sagen, ich erwarte, dass du mir so begegnest, wie du vielen anderen Menschen auch schon begegnet bist. Menschen, die für andere beten, wenn sie mit einer Not konfrontiert sind und einfach sagen, ich erwarte, dass irgendetwas passiert. Ich erwarte, dass Menschen berührt werden, verändert werden, geheilt werden. Wir brauchen Menschen, die andere Menschen in Gottesdienste einladen, die es einfach mal riskieren. Die könnten ja Nein sagen, aber sie könnten auch Ja sagen. Wir brauchen Menschen, die, wie gesagt, die Kirchen gründen, die was auch immer tun. Ich finde das so fantastisch. Weißt du, damals hatte ich ungefähr eine Dreiviertelstunde, um zu entscheiden, ob wir erstmal diesen Gedanken, die Kirche in Hannover zu gründen, an uns ranholen. Das war damals im Ecclesia-Vorstand und Johannes hatte da wirklich nicht mehr so viel Lust auf diese ganzen Hin und Hers mit Hannover und wer kümmert sich um das Gebäude und so. Öli, ich will jetzt irgendwie ein Signal von dir. Kannst du dir grundsätzlich vorstellen, dass ihr das macht und so weiter? Und ich denke mir, okay, jetzt nichts wie raus, einmal um den Block gehen und beten, weil ich wusste dann dreiviertel Stunde später, Zoom-Sitzung, ich muss eine grundsätzliche Haltung dazu finden. Und ich bin um diesen Block gelaufen und habe gebetet, Herr, rede. Und was soll ich sagen? Der Herr hat nicht Ja gesagt. Er hat nicht Ja gesagt. Aber er hat auch nicht Nein gesagt. Er hat nicht Nein gesagt. Und ich empfand, wenn ich kein Nein bekomme von Gott, dann habe ich auch kein Nein zu geben. Weißt du, kein Nein ist Ja genug für mich. Was wäre das für eine Haltung für uns, oder? Dass wir nicht immer sagen, oh, ich brauche erstmal ein Ja von Gott, ich brauche eine spezielle Ermutigung, ich brauche ein spezielles prophetisches Wort. Wir haben neuesterdings einen Spruch in der Leiterschaft, wir sagen, die Ampel ist grün, bis wir sehen, dass sie rot ist. Verstehst du, was ich meine? Also das ist so, oder? Die Ampel ist grün, bis ich sehe, dass sie rot ist. Ich kann immer noch darüber nachdenken, ob Gott Nein setzt. Aber erstmal kann ich ja auch mutig sein und losgehen und es riskieren. Bibel sagt uns im Neuen Testament, zum Beispiel Apostelgeschichte 2,39, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Hier geht es um die Verheißung der Gegenwart des Heiligen Geistes. Ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein in der ganzen Welt, hat Jesus gesagt. Weißt du, Jesus hatte kein Vielleicht für dich und mich, so wie Elia. Jesus hat nicht gezweifelt kurz vor seiner Himmelfahrt. Ich weiß auch nicht genau, was passieren wird. Jesus hat gesagt, nein, so viele, die an mich glauben werden, er spricht hier durch Petrus dann in der Pfingstpredigt, die werden dieses Erbe auch empfangen. Und genau der Heilige Geist wird in Römer 8,23 als der Teil unseres Erbes bezeichnet, der schon ausgezahlt ist. Es gibt jede Menge von unserem Erbe, die wir erst in, oder das wir erst in, im Himmel erben werden, in der Ewigkeit erben werden. Aber der Heilige Geist ist schon jetzt da und durch ihn können geniale Dinge geschehen. Und deswegen komme ich zu meinem letzten Gedanken. Leute, wir sind dazu berufen, unser Erbe mit dieser Erde zu teilen. Wir sind nicht dazu berufen, nur das Erbe für uns zu suchen, sondern wir sind dazu berufen, dass Gottes Erbe, Gottes Kraft durch uns fließt hin zu einer verlorenen Welt. Ich habe vorhin schon kurz beschrieben, wie dunkel die Zeit war, in der Elia und Elisa gelebt haben. Weißt du, du kannst diese Dunkelheit an zwei Städten besonders gut verdeutlichen. Diese Städte sind schon erwähnt worden. Einmal war es Bethel und einmal war es Jericho. Bethel war eine Stadt, in der zwei goldene Stierbilder hergestellt worden sind. Der erste König vom Nordreich Israel, der hieß Jerobeam, der hatte dort eben diese beiden goldenen Stierfiguren herstellen lassen, um sozusagen ein eigenes religiöses Zentrum zu schaffen, das irgendwie, weil er ja nicht Jerusalem hatte, das war im Süden, im Südreich, ne? Er braucht ein eigenes Zentrum, wo seine Leute anbeten können. Und was macht er? Zwei Stierbilder, so wie das Volk Israel, als sie aus Ägypten gezogen sind. Also das, was Gott absolut auf die Palme gebracht hat, das, was Gott an den Rand dessen gebracht hat, dass er gesagt hat, ich mach Schluss mit diesem Volk. Und er sagt, Jerobeam, genau das machen wir auch. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass sie eine andere Religion da eingeführt haben. Nein, das war wahrscheinlich nicht mal das Ansinnen von Aaron, sondern man hat nur versucht, Gott ein Gesicht zu geben. Ja, also nicht das Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, sondern wahrscheinlich, du sollst dir kein Bild machen, ist hier verletzt worden. Warum wollten sie ein Bild von Gott machen? Warum auch Jerobeam? Verstehst du, wenn du erstmal ein Bild von Gott hast, etwas, was du in deiner Hand hast, dann kannst du Gott sagen lassen, was du möchtest. Dann kriegst du Gott in den Griff. Dann muss Gott deiner Agenda dienen. Dann muss Gott deinen Gedanken dienen. Dann kannst du die Wahrheit neu definieren. Nein, Gott sagt eigentlich, wir haben das immer verstanden. Unsere Vorväter waren rückständig, die Bibel irgendwie so für bare Münze genommen haben. Das muss man heute alles ein bisschen anders sehen. Wir können da ein bisschen liberaler, freier sein und so weiter. Ja, das macht euch aber kaputt. Egal, lieber fröhlich untergehen, als irgendwie auf was verzichten. So, nein. Aber das war, wofür Bethel stand. Und dann gab es da Jericho. Diese Stadt Jericho, Bibelkenner wissen mehr, die hätte es gar nicht geben dürfen. Das war die erste Stadt, die die Israeliten eingenommen und in Schutt und Asche gelegt haben, als sie das Land damals eingenommen haben. Und Gott hatte durch Josua es unter einen Fluch gestellt, diese Stadt wieder aufzubauen. Und genau unter der Herrschaft von Ahab ist diese Stadt wieder aufgebaut worden. Total offensiv gegen das, wofür Jahwe steht. Gegen das, wofür Gott steht. Und weißt du, was spannend ist? Genau in diesen beiden Städten, wir haben das vorhin gelesen, hatte Elia und hatten Elisa ihre beiden Prophetenschulen. Genau in der größten Dunkelheit hatte Gott seine prophetischen Leiter platziert. Gott hat keine Angst vor der Dunkelheit. Gott hat in jeder Zeit seine Propheten. Und wir laufen nicht so schnell weg, sondern wir laufen in die Dunkelheit rein mit dem Licht. Wenn wir vor der Dunkelheit weglaufen würden als Christen, was hat man dann noch, um die Dunkelheit hell zu machen? Weißt du, Gott gibt die Menschheit nicht auf, auch dann, wenn sie im Dunkeln sitzt. Und je dunkler die Zeiten werden, desto mehr glaube ich daran, dass Gott wieder neue Elias und Elisas berufen wird und sie ausstatten wird mit Vollmacht und Kraft, um diese Dunkelheit neu zu erleuchten. Und dafür habe ich Glauben in unserem Land, dass das neu passiert. Ich glaube, dass Jesus nicht auf dem Rückzug ist, sondern auf dem Vormarsch. Ich glaube, dass er neue Gemeinden schaffen will. Ich habe es schon mal gesagt, manche Gemeinden dürfen vielleicht zugrunde gehen, dürfen dicht gemacht werden, weil Gottes Gegenwart nicht mehr da drin ist. Aber es sollen neue Kirchen entstehen, in denen man wirklich lebendig diesem Jesus nachfolgt. Ich will schließen. Bernd darf gerne mal auf die Bühne kommen. Weißt du, bevor Jesus die Weltbühne betreten hat als Mensch, da ist erstmal noch einmal ein Elia aufgetreten. Dieser Elia, er heißt Johannes der Täufer und Jesus selbst hat ihn so genannt. Er hat gesagt, das ist ein Elia. Der hat dieselbe Berufung, die Finsternis so zu erleuchten, wie Elia und Elisa das getan haben. Und es ist genial, dieser Johannes der Täufer, er kleidet sich wie Elia, er hat dieselbe Botschaft wie Elia, kehrt um, hört auf, so gespalten zu sein in euren Herzen, tut Buße. Er war richtig radikal darin, ja. Der lebt ein einfaches Leben wie Elia, der trieb sich immer in der Gegend vom Jordan rum wie Elia. Und da wissen wir, wenn wir sehen, Elia tritt wieder auf, dass Gott neu kommt, um die Finsternis mit seinem Licht zu besiegen. Und dann fragt man sich, okay, wir haben einen Elia, aber wer war Elisa? Und das ist so spannend, weißt du, im Alten Testament eigentlich, wenn du diese Doppelgeschichte von Elia und Elisa liest, dann hast du eigentlich das Gefühl, Elisa ist eigentlich der Stärkere von beiden, der nicht diese Zweifelmomente hatte, der einfach keinen Millimeter jemals nach rechts oder links abgewichen ist. Total faszinierend. Und soll ich euch was sagen? Elisa und Jesus, beide Namen haben die gleiche Bedeutung. Elisa heißt, Gott rettet. Und Jeshua heißt auch, Gott rettet. Also es gab einen Elisa, den wahren Elisa, Jesus Christus, der ein für alle Mal ein Licht in diese Welt gepflanzt hat, das niemand auslöschen kann. Der Erstgeborene des Himmels war, nicht nur irgendein Nachfolger, ein Erbe von einem Propheten, sondern der Erbe Gottes. In Hebräer 1:1-2 heißt es, Jesus Christus ist der Erbe aller Dinge. Und soll ich dir was sagen? In Jesus Christus, da lebt derselbe Geist, der sich nach uns ausstreckt, unnachgiebig, der sich nach dieser Welt ausstreckt, unnachgiebig, der bereit ist, mutig wirklich in die Dunkelheit hineinzumarschieren, der bereit ist, Berufungen auszustrecken, und der bereit ist, diesen Geist wirklich über seine Kirche wieder neu auszugießen. Dieser Jesus Christus ist die Rettung für die Welt und wir durch ihn mit ihm. Das ist so fantastisch. Und deswegen will ich dich ermutigen, hey, glaube groß für das Jahr 2024. Bestehe auf deinem Erbe. Riskiere dein Erbe und teile dein Erbe mit der Erde. Hey, und vielleicht bist du hier und du hast noch gar keine Beziehung mit Jesus. Das ist jetzt nicht unbedingt die klassische Predigt heute, dass du dein Leben Jesus geben kannst. Und doch irgendwie schon. Weißt du, Jesus, er sucht nicht Menschen für Kirchenstühle. Jesus sucht Propheten. Er sucht Menschen, die in ihrer Zeit ganz anders sind als ihre Zeit. Er sucht Menschen, die in der Dunkelheit ein Licht sind. Menschen, ja, wir geben es zu, die ein Stück weit radikal ihm nachfolgen. Aber radikal dem Leben nachzufolgen, radikal der größten Ausgewogenheit in diesem Universum nachzufolgen, radikal demjenigen nachzufolgen, der alles ins Leben gerufen hat, ist eigentlich nicht radikal, sondern zutiefst vernünftig. Und einen anderen Weg zu gehen, ist unvernünftig. Und diesen Jesus nicht zu lieben, von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand, ist unvernünftig. Und ich rufe dich dazu auf, hör auf, unvernünftig zu sein, folg diesem Jesus nach. Er steht heute auch vor dir und sagt, ich will dich rufen, nicht nur an einen Kirchenstuhl, ich will dich rufen, weil ich durch dich dieser Welt dienen möchte. und du hast das Potenzial dazu und du musst nicht alleine sein. Du bist berufen, Teil einer Prophetenschule zu werden. Vielleicht ist es diese Prophetenschule hier, die Ekklesia Braunschweig, die Ekklesia Hannover, was weiß ich, wo es uns noch hin verschlägt. Aber sei ein Teil davon. Gemeinsam wollen wir glauben, gemeinsam wollen wir kämpfen, auch im neuen Jahr. Amen. Amen. Vater im Himmel, wir kommen vor dich, Herr, und wir wollen sagen, Herr, gib uns unser Erbe als Ekklesia Gemeinde Braunschweig, Herr. Und wir wollen dir sagen, Herr, wir wollen unser Erbe auch riskieren, auch in diesem nächsten Jahr. Wir wollen nicht Angst haben, Herr, dass du uns unterwegs verhungern lässt, Herr, dass uns die Ressourcen ausgehen, Herr, dass die Dinge nicht geschehen, von denen du willst, dass sie geschehen können, dass wir irgendwie angefangen haben, aber nicht ans Ziel kommen werden. Nein, du bist der Vollender, du bist der, der genug hat, du bist der, der das Leben in Fülle hat, Herr. Und wir wollen uns dir hingeben, Herr Jesus, und wir beten, dass du das segnest, Herr. Wir beten, dass wir in einem Jahr erstaunt hier stehen werden und sagen, das ist ja unfassbar, was Gott durch uns getan hat. Es ist ja unfassbar, wie Gott das belohnt hat, dass Menschen etwas riskiert haben, dass Menschen etwas eingesetzt haben, als Ehepaare, als Familien, als einzelne Personen. Es ist doch fantastisch, was Gott getan hat. Jesus, wir wollen sagen, komm, und gib uns alles, was du für uns vorbereitet hast. Im Namen Jesus. Amen.